Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Neben Kirchenglocken der Muezzinruf in vielen Städten haben in Zeiten der Pandemie islamische Gemeinden hierzulande eine Sondergenehmigung für den öffentlichen Gebetsruf erteilt bekommen. Und dein Leben gehört nicht allein dir. Heute in unserer Reihe Selbstbestimmt am Lebensende, Sterbehilfe im Islam und was sagen die heiligen Quellen dazu, der Koran und die Hadithe. In Zeiten der Pandemie sollten nicht nur Glocken als Zeichen des Trosts und der Solidarität zu hören sein, sondern auch der Muezzinruf, sagten sich viele kirchliche Initiativen im Land und engagierten sich dafür. Viele Moscheegemeinden stellten darauf einen Antrag und vielerorts wurde dem Wunsch stattgegeben. Inzwischen ist hierzulande der Muezzinruf Asan in etwa 100 Moscheegemeinden in Deutschland laut und deutlich zu hören. Und es gab und gibt nach wie vor auch kritische Stimmen dazu. Nicht wenige haben Angst, dass der muslimische Gebetsruf den sozialen Frieden gefährden könnte, zumal der Muezzinruf mit den Worten Allahu Akbar beginnt, Gott ist groß, Gott ist der Größte, und das wird immer wieder auch als Parole von islamischen Extremisten missbraucht. Außerdem befürchtet man, dass die Ausnahmeregelung für den Muezzinruf nach der Corona-Krise zum Alltag werden könnte und möglicherweise gewisse islamistische Kreise im Land darin die Überlegenheit ihrer Religion sehen. Thomas Glatt hat nachgefragt.
Zunächst kann man sagen, dass man hier ein Signal hat, das aufruft, um zum Gebet zu kommen. Insofern ist ein Vergleichpunkt tatsächlich gegeben,
sagt der langjährige Islamexperte in der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin, Friedmann Eisler.
Der Gebetsruf im Islam ruft dazu auf, dass die Muslime zu dem fünfmal täglich vorgeschriebenen Gebet kommen bzw. es dann verrichten. Und das christliche Glockenläuten wird auch als Ruf zum Gebet verstanden, nämlich wenn der Gottesdienst beginnt oder wenn das Vaterunser gebetet wird, dann läuten die Glocken.
Das ist schwierig, weil der Glockenruf der christlichen Kirchen kommt ja nun ohne Text aus. Und das ist schon mal ein großer Unterschied. Also der alleinige Ruf zum Gebet unterscheidet sich eben von der Botschaft, die der Muezzin bei seinem Asan-Ruf verkündet.
Hält Susanne Schröter dagegen. Sie ist Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam in Frankfurt am Main. Glocken seien neutral. Sie dienten der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation, etwa indem sie die Uhrzeit anschlagen oder in Dörfern als Totenglocke das Hinscheiden verstorbener Mitbewohner anzeigten. Früher warnten Glocken alle vor Feuer oder anrückenden Feinden. Eine jahrhundertealte christlich-abendländische Tradition. Der Muezzinruf aber sei kulturfremd und vor allem nicht neutral.
Und er verkündet nämlich, dass der Islam die einzig wahre Religion ist. Gott ist der Größte, Allah ist der Größte und Mohammed ist sein Prophet. Und das ist eine klare Aussage. Das ist nämlich die Aussage der Überlegenheit des Islam. Ich will nicht behaupten, dass das nicht vielleicht auch Christen denken, dass ihre Religion die überlegene ist. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich die Gläubigen damit beschalle, dass ihre Religion die einzig wahre ist und alle anderen dann eben nicht.
Das aber weist Ayman Masiek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland, ZMD, zurück. Es gehe beim öffentlichen Muezzinruf allein um Religion und nicht um die Islamisierung der deutschen Gesellschaft.
Der Gebetsruf ist ja nicht politisch, sondern der Gebetsruf ist ein Teil des Gebetes und gehört dazu. Wir können nicht sagen, das ist uns wichtig, weil es uns politisch wichtig ist, sondern wir sagen, das ist uns wichtig, weil es zum religiösen Selbstverständnis dazu gehört.
Zudem sei es eine Idee meist der Kirchen gewesen, in Zeiten von Corona den islamischen Gebetsruf in deutschen Städten und Gemeinden per Lautsprecher ausrufen zu lassen. Der Idee sei man gerne nachgekommen.
Corona hat nochmal bedingt, dass der Gebetsruf insbesondere im Zusammenspiel mit den Kirchen nochmal so ein Zeichen war des Zusammenhaltes und des Zusammenschlusses in der Gesellschaft. Zum Beispiel Köln, dass sogar von der Stadt aus die Anfrage kam an die Religionsgemeinschaften: Könnt ihr nicht, habt ihr nicht Interesse an einem bestimmten Tag, zum Beispiel Glockengeläut und Gebetsruf ertönen zu lassen in Zeiten von Corona, das als Zeichen des Zusammenhalts und der auch Stärkung und so weiter.
Außerdem, Jesus kannte noch keine Kirchen, geschweige denn Glocken. Der Muezzinruf aber geht auf Mohammed selbst zurück und sei damit urislamisch, weiß Ayman Masirk.
Ja, der Prophet hat diese Tradition eingeführt, indem er dem befreiten Sklave Bilal al-Habashi diesen Gebetsruf ausrufen ließ. So in dieser Form, wie wir sie ihn heute haben.
Damit gehört der Muezzinruf seit gut 1400 Jahren zum Kernbestand des Islam. Aber Überraschung, so wichtig sei er dann nun auch wieder nicht, sagt Ayman Masirk vom Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD.
Dass das Gebet eben nicht nur das Gebet in der Moschee ist, sondern das beginnt mit dem Gebetsruf, geht weiter, dass die Gebetswaschung erfolgt und im Anschluss dann das Gebet. Das ist sozusagen eine Einheit. Aber natürlich gibt es Prioritäten. Ein Gebet ohne den Gebetsruf ist trotzdem gültig. Ein Gebet ohne das Gebet ist nicht gültig.
Der öffentliche Muezzinruf hat also nicht oberste Priorität. Dennoch setzt sich der Zentralrat der Muslime in Deutschland seit 2002 genau dafür ein. Nach § 20 der Islamischen Charta sieht es der ZMD als seine Aufgabe an, den in Deutschland lebenden Muslimen eine würdige muslimische Lebensweise im Rahmen des Grundgesetzes und des geltenden Rechts zu ermöglichen. Und dazu zählt für den ZMD die Erlaubnis des lautsprecherverstärkten Gebetsrufes. Das aber kann Islamexperte Friedmann Eisler zumindest theologisch nicht nachvollziehen.
Der islamische Gebetsruf ist verpflichtend für das Gebet. Er kann selbstverständlich auch innerhalb der Moschee ausgerufen werden. Es ist nicht verpflichtend, dass er nach außen getragen wird. Es ist vor allem nicht verpflichtend, dass es lautsprecherverstärkt geschieht. Insofern ist es schon eine besondere Forderung, wenn die Muslime sagen, der lautsprecherverstärkte Gebetsruf gehört zu einem würdigen muslimischen Leben. Das ist die Formulierung in der Islamischen Charta vom Februar 2002.
Zu den Widersprüchen der ZMD-Aussagen gesellt sich die Beobachtung, dass offensichtlich nicht alle Muslime den Muezzinruf in Zeiten von Corona als nur Solidaritätsaktion verstanden haben, kritisiert die Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter.
Wenn man sich anschaut, wie wurde denn darauf reagiert innerhalb muslimischer Communities oder bei deutschen Muslimen auf diesen Asan-Ruf? Und das war ein bisschen verstörend, dass es vor allem in den sozialen Netzwerken sehr viele gab, die das als klares Zeichen der Überlegenheit des Islam und einer fortschreitenden Übernahme in Deutschland interpretiert haben. Wenn das so ankommt, dann würde ich sagen, ist das definitiv das falsche Signal.
In Berlin wurde der Gebetsruf, als er Anfang April zum ersten Mal erklang, auf den Straßen gefeiert. Die Muslime kamen zusammen, trotz Versammlungsverbot, und haben in den sozialen Medien den islamischen Gebetsruf als Sieg des Islam in Deutschland gefeiert.
Ergänzt Islamexperte Friedmann Eisler. Denn in der muslimischen Welt dokumentiere das fünfmalige Rufen immer auch einen gewissen Herrschafts- und Dominanzanspruch gegenüber anderen. Doch Ayman Masirk will von einem muslimischen Triumphalismus nichts wissen.
Wir haben uns ja bewusst zurückgehalten, auch die Kommentierung dieses Schrittes, weil wir es eben aus dem theologischen Gesichtspunkt sehen, dass es vereinzelt auf muslimischer Seite Leute gibt, die vielleicht daraus ein politisches Manifest dahinter sehen, mag sein. Der Großteil der Muslime hat das ganz bestimmt nicht gemacht, sondern hat einfach nur Dankbarkeit, Hoffnung, dass wir bald die Corona-Zeit hinter uns haben, Freude darüber, über den interreligiösen Schulterschluss zwischen Kirche und Moschee, Das haben sie damit verbunden und keine Überheblichkeit.
Was die Situation in Deutschland anbetrifft, so bezweifelt Susanne Schröter, dass nun wirklich alle der mehr als 4 Millionen Muslime im Land 5-mal am Tag laut zum Gebet gerufen werden möchten.
Der Kardinalfehler liegt darin, dass man nur mit Verbandsvertretern spricht. Die Mehrheit der Muslime in Deutschland ist nicht in diesen Verbänden organisiert. Die Mehrheit hat eine ganz andere Vorstellung von ihrem Glauben. Da ist es eher etwas Persönliches. Der Islam ist ja sehr viel stärker individualisiert als das Christentum. Und wir wissen gar nicht, ob die überhaupt einen Muezzin-Ruf wollen.
Nun erschallt der Adhan täglich schon über rund 100 Moscheegemeinden in Deutschland. Sollte man die Erlaubnis dazu etwa wieder zurücknehmen? Ayman Masek fordert in der Sache mehr Toleranz.
Ich wünsche mir viel mehr, dass eine Selbstverständlichkeit und eine Gelassenheit in der Frage da ist, als dass wir irgendwelche Städte zählen, wie viel und so weiter. Und wenn es möglich ist, in einer Kommune es zu machen, schön. Wenn nicht, weil es vielleicht ein Ärgernis für manche ist, insbesondere auch am Abend oder am Morgen, dann werden wir uns entsprechend einfassen und anpassen.
Susanne Schröter aber vom Forschungszentrum Globaler Islam in Frankfurt am Main hält dagegen.
Die Muezzin-Rufe sind Corona-bedingt erlaubt worden, weil sich die Muslime eben auch nicht treffen konnten in den Moscheen. Und deshalb hat man erlaubt, dass sie zumindest beschallt werden. Wenn es Lockerungen gibt, und die gibt es ja mittlerweile, und man kann sich wieder freitags in der Moschee treffen, dann existiert eben auch dieser Grund, weshalb das gestattet wurde, gar nicht mehr.
Friedmann Eisler wünscht sich hingegen in der Sache einen echten Austausch am jeweiligen Ort.
Welche Ängste sind damit verbunden, wenn das islamische Glaubensbekenntnis ausgerufen wird? Was ist das für Muslime? Was bedeutet es für Nichtmuslime? Was ist für euch spirituell daran? Was ist notwendig, was nicht? Und wie können wir da miteinander in die Zukunft gehen?
Muslimischer Gebetsruf in Zeiten der Pandemie. Thomas Klatt mit Stimmen dazu. Gestern in unserer Reihe Selbstbestimmt am Lebensende haben wir über die Sterbehilfe im Judentum berichtet. Die klassische jüdische Tradition lehnt demnach die Sterbehilfe ab, nur Gott habe über Leben und Tod zu entscheiden. Und dennoch gibt es im Judentum verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, unterschiedliche Positionen zu Sterbehilfe, die nebeneinander existieren, von orthodox bis liberal. Heute gehen wir in unserer Reihe der Frage nach, wie geht der Islam mit der aktiven und passiven Sterbehilfe um. In der islamischen Tradition wird das Leben als heilig und als Geschenk Gottes gesehen und nur er, der Schöpfer, darf es wieder nehmen. Aber gibt es dazu im Islam möglicherweise auch verschiedene Lesarten oder ist alles in den religiösen Schriften eindeutig bestimmt? Was sagt der Koran dazu und die Hadithe? Mechtelt Klein hat darüber mit dem Islamwissenschaftler Serdar Güneş und den islamischen Theologinnen Mira Sivas und Hadi Lababidi gesprochen.
Selbstbestimmtes Sterben und islamischer Glaube, das ist für viele islamische Gelehrte ein Widerspruch.
Der Körper ist eine Leihgabe von Gott und Gott ist der eigentliche Besitzer. Also der Mensch ist nur der Inhaber seines Körpers. Und deswegen gilt es eigentlich grundsätzlich, dass der Mensch seinen Körper erhalten soll und seinen Tod in dem Sinne auch verhindern sollte. Deswegen kann der Mensch oder der Muslim in dem Sinne nicht frei über das Ende des Lebens entscheiden.
Sagt die islamische Theologin Hadil Lababidi von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.
Das beruht auf der Haltung, dass der Mensch nicht frei über seinen Körper verfügen kann. Also der Zeitpunkt des Todes sollte Gott überlassen werden. Diese festgesetzte Frist ist von Gott vorgegeben und es sollte weder das Sterben ja verzögert werden, noch vorzeitig herbeigeführt werden.
Es ist aber noch ein weiterer Grund überliefert, warum Suizid und Sterbehilfe als verboten gelten. Selbst wenn jemand schwer erkrankt ist und eine Zeit des Siechtums vor sich hat bis zu seinem Tod.
Also das aktive Eingreifen in das Lebensende ist eine schwere Sünde. Der Mensch, der sich dazu entscheidet, der begeht die größte Sünde im Islam und würde dann im Jenseits dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist der theologische Hintergrund, weshalb es verboten ist aus islamischer Perspektive.
Die Quellenlage zu Sterbehilfe oder Selbsttötung ist jedoch nicht eindeutig.
Im Koran gibt es keine Aussagen, die das Thema direkt behandeln. Es gibt Hadithe, die eher in diesen Kontext gehen.
Mira Sivas, Juniorprofessorin und islamische Theologin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ein Vers im Koran, den man im Sinne eines Tötungsverbots verstehen kann, sei beispielsweise in der 4. Sure, Vers 29.
Der sagt, und tötet euch nicht gegenseitig, beziehungsweise man kann die arabische Formulierung wala taqtulu anfusakum auch verstehen als tötet euch nicht selbst. Und wenn man sich ansieht, wie das klassische Exegeten interpretiert haben, dann sieht man, dass sie gesagt haben, ja, der Vers muss eigentlich in beide Richtungen verstanden werden. Tötet euch nicht gegenseitig, aber auch tötet euch nicht selbst. Das stellt natürlich dann eine Basis dafür dar, dass Gelehrte gesagt haben, gut, damit ist es eben verboten, sich selbst zu töten.
Und in einem Hadith, also aus der Kommentarliteratur zum Koran, die auf Mohammed selbst zurückgehen soll, wird von einem Mann gesprochen, der schwer verletzt war.
Und deswegen sich in den Arm geschnitten hat und letztlich daran verblutet ist. Dies wird so kommentiert, dass diese Person im Jenseits bestraft wird.
Selbsttötung, auch in einer Notlage, wird hier abgelehnt. Und die große Mehrheit der islamischen Rechtsgelehrten lehne auch Suizid und die aktive Sterbehilfe ab, sagt Mira Sivas. Allerdings bedeutet das nicht, dass die Frage nach Selbstbestimmung im Sterben damit vollständig entschieden sei. Es gibt einen schöpfungstheologischen Hintergrund. Der besagt laut Sivas, dass Gott dem Menschen das Leben schenkt und dass sowohl das Leben als auch der Tod erst einmal in Gottes Verfügungen gehört.
Damit ist, und das ist mir, glaube ich, wichtig, das zu betonen, noch nichts zum Thema Sterbehilfe direkt gesagt. Denn aus einer islamisch-theologischen Sicht wäre es eher unakzeptabel, davon auszugehen, dass man sozusagen einer göttlichen Verfügung zuvorkommen könnte. Gerade sunnitische Theologen haben bereits vor 1000 Jahren darüber diskutiert, ob zum Beispiel der Fall, dass ein Mensch getötet wird oder ermordet wird, ob dies bedeuten würde, dass die Person dann früher stirbt, als es für sie vorgesehen war. Sie würden sagen, nein, das ist nicht der Fall, sondern das ist jetzt kein Widerspruch in dem Sinne. Ich glaube, schöpfungstheologisch ist es ganz entscheidend, dass erst einmal das Leben geben zentraler Bestandteil der göttlichen Schöpfungshandlung ist.
Die menschliche Selbstbestimmung ist nach diesem Verständnis an Gottes Gebote gebunden und soll zunächst einmal Leben erhalten. Dann gibt es aber Ausnahmen, die in der modernen Medizin begründet sind, die das Leben künstlich verlängern können und so zu einem unglaublichen Leiden und einer Last werden können. Jeder Fall muss einzeln beurteilt werden. Hat ein Mensch beispielsweise eine tödliche Muskelerkrankung, die im Endstadium dazu führt, dass er erstickt, und ist dieser Mensch an einer Beatmungsmaschine bereits angeschlossen, wäre das Abschalten dennoch zulässig, sagt Hadil Lababidi.
Weil das Abschalten an sich nicht den Tod verursacht, sondern die zugrunde liegende Krankheit verursacht hier den Tod. Das Sterben lassen ist in dem Sinne erlaubt.
Sterben lassen heißt in diesem Fall die Behandlung abbrechen, weil eine Genesung gar nicht möglich wäre in der letzten Lebensphase, wenn der Sterbeprozess bereits eingesetzt hat.
Also das selbstbestimmte Sterben ist in diesem Fall bei aussichtslosen Maßnahmen erlaubt. Das heißt aber auch wiederum nicht, dass aktive Sterbehilfe bei todkranken Menschen erlaubt ist.
Aktive Sterbehilfe bedeutet Tötung auf Verlangen. Das ist vom deutschen Gesetzgeber ohnehin nicht erlaubt. Jetzt wird über das Recht auf einen assistierten Suizid unabhängig von einer Erkrankung diskutiert. Das heißt, man muss selbst in der Lage sein, ein tödliches Mittel einzunehmen, das jemand anderer auf Wunsch bereitgestellt hat. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland spricht sich in einer Stellungnahme gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus.
Leider normalisiert somit das Verfassungsgericht den assistierten Suizid und macht ihn nun für jeden anwendbar, was fundamental mit unserem Verständnis von Lebensschutz kollidiert.
Und weiter heißt es in dem Text:
Dieses Urteil stellt leider einen weiteren Rückschritt in Richtung erlaubter, aktiver Sterbehilfe dar. Gleichzeitig widerspricht es unserer Vorstellung der Würdigung und Förderung des Lebens und des Sterbens eines jeden Menschen.
Aber was, wenn zum Beispiel jemand einen Hirntumor hat, der ihm unerträgliche Schmerzen bereitet und am Lebensende wartet die völlige Bewegungslosigkeit mit Siechtum im Bett auf ihn? Darf er sich aus islamisch-theologischer Sicht das Leben nehmen?
In dem Fall wäre es eben auch nicht erlaubt, den assistierten Suizid durchzuführen.
Weil der Sterbeprozess im engeren Sinn noch nicht eingesetzt habe. Darüber müsste weiter diskutiert werden.
Wir sind nicht ganz autonom und das Selbstbestimmte hat auch seine Grenzen.
Vielleicht unterscheidet sich die Theorie über Sterbehilfe und assistierten Suizid auch noch einmal in der Praxis, wenn man selbst betroffen ist.
Gläubige Muslime, auch wenn ihnen der Glaube ihre Religion sehr wichtig ist und sich natürlich danach richten, sowohl im Leben als auch im Tod oder vor dem Tod, sind natürlich nicht unbetroffen von dem Schmerz und von dem ganzen Leid, der bevorsteht, wenn ein Mensch stirbt. Egal wie viele Regularien es da gibt, wie ausgefeilt sie sind, welche Maßstäbe da auch angesetzt werden, im Endeffekt, in der Praxis entscheidet der Gläubige selbst.
Sagt Serdar Güneş, Islamwissenschaftler aus Frankfurt.
Es wäre falsch, den gläubigen Menschen, egal in welcher Religion er beheimatet ist, als einen Glaubensautomaten zu sehen, der nur noch per Checkliste sozusagen die Verbote oder die Gebote einhält. Ein Mensch hat natürlich einen Verstand, ist ein widersprüchliches Wesen, ist eine schillernde Person mit vielen Erfahrungen, die auch leidgeprägt sind. Diese Regularien sind nicht das Maß der Dinge, oder geben sozusagen nicht eine endgültige Meinung ab, sondern es sind gewisse Fingerzeige, an denen man sich orientieren kann. Aber es wäre falsch, auf den Finger zu schauen, sondern man muss in die Richtung schauen des Fingerzeigs. Und wenn man dieses hermeneutische Prinzip einhält, dann glaube ich, dass man die Theorie der Praxis sozusagen angleichen kann, anstatt die Praxis der Theorie unterzuordnen.
Die Diskussion über Sterbehilfe unter Muslimen beginnt gerade erst. Dass Gottes Barmherzigkeit ausgerechnet bei der Sterbehilfe seine Grenzen hat, das findet die Theologin Mira Sievers nicht akzeptabel. Beim Umgang mit dem Sterben von Menschen in Extremsituationen könne man nicht die Jenseitsstrafe als Druckmittel ausspielen.
Diese jenseitige Strafe ist immer in Gottes Verfügung. Und wir können natürlich als Menschen niemals einsehen, was die ganz genauen individuellen Bedingungen einer Situation sind. Deswegen denke ich, ist es hier auch wichtig, wenn es um den konkreten Menschen geht oder um den konkreten Einzelfall, dass man eben dann dort auch nicht sich anmaßend verhält und eben sagt, in deinem Fall solltest du jetzt geduldig sein und diese Krankheit ertragen und du wirst dafür bestraft, wenn du der Meinung bist, dass du dieses Leiden nicht mehr ertragen kannst.
Die islamische Theologin Mira Sievers wünscht sich mehr Mut bei der Formulierung persönlicher Positionen in der Sterbehilfediskussion. Die persönliche Erfahrung sei immer auch eine eigene Größe, die die islamische Theologie berücksichtigen müsse. Niemand könne von außen sagen, wann für einen Menschen das erträgliche Maß überschritten sei.
Sie hörten einen Beitrag von Mechthild Klein über Sterbehilfe im Islam in unserer Reihe Selbstbestimmt am Lebensende. Morgen geht es in Tag für Tag mit einem Gespräch dann weiter mit dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse und es geht um die katholische Position. Und das war's dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature Das ehrfürchtige Rudern hin zu Gott, die Dichterin Anne Sexton. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Länderzeit.